bei der dieswöchigen Ausgabe der Körperarchitekten. Heute haben wir wieder eine sehr interessante Folge und ich habe mir als Podcast-Gast meine liebe Kollegin Dr. Ekim Küre eingeladen und wir werden uns den Ball ein bisschen hin und her spielen. Und zwar geht es um Veränderungen im Alter der jeweiligen Jahrzehnte. Also was findet man häufig bei Frauen und Männern in den 20ern, 30ern, 40ern und so weiter und so fort. Und damit das auch passend ist, wird Ekim den Frauenpart übernehmen und ich den Männerpart übernehmen. Insofern hoffen wir, es wird eine sehr interessante Folge für alle Zuhörer da draußen und ich sag mal ab dafür. Hallo Ekim, schön, dass du da bist.
Hallo Meister.
So, Veränderungen im Leben eines Menschen in den Jahrzehnten. Und wir beginnen mal bei dir. Unter 20, was hat man da? Meistens nichts an Problemen, außer vielleicht abstehende Ohren. Und das trifft dann sogar schon in den Zehnern zu, dass man ja versucht, so eine Ohrkorrektur möglichst dann durchzuführen, bevor man in die Pubertät kommt und bevor die Hänseleien in der Schule auftreten können. Aber Frauen zwischen 20 und 30, was siehst du da am häufigsten als Wunsch in deiner Sprechstunde?
Ja, also die meisten 20-Jährigen kommen, also es gibt so operative Wünsche, aber es gibt auch sehr viele nicht-invasive Behandlungen. Ich würde sagen, dass die nicht-invasiven eigentlich überwiegen. Die Lippen sind Thema, Hyaluronsäure, also Lippenvergrößerung oder Konturoptimierung, nenne ich es mal. Nase ist manchmal auch Thema, das kann aber ja, nicht nur Frauen, auch Männer, ne? Ich glaube, so junge Männer kommen auch schon mal.
Das verrate ich noch nicht, aber ich sage gleich was dazu.
Okay. Ich spreche heute für die Frauen.
Genau, du sprichst heute für die Frauen, absolut.
Genau. Brust ist Thema, also Brustvergrößerung, aber auch Verkleinerung in dem Alter schon, wenn die Größe schon sehr groß geworden ist. Da ist ja schon die Pubertät meist abgeschlossen, so mit ja, Anfang, Mitte 20. Was ist noch Thema? So prophylaktische Behandlungen nehmen zu, was man früher, also sowas wie Trendname ist ja immer so Baby-Botox. Es müssen noch gar nicht richtig Falten da sein, was man sagt, okay, prophylaktisch fange ich jetzt schon mal an und gucke nach einer ja, dezenten Art, wie man trotz jungem Alter schon mal prophylaktisch vorbeugen kann, ohne dass es unnatürlich aussieht. Habe ich was vergessen?
Sag du mir das.
Aus der
Frauenperspektive. Also es gibt aus der Frauenperspektive, ich glaube, das sind so die wesentlichen Sachen, was man natürlich auch noch hat, sind so kleine körperformende Eingriffe. Ne? Also ein bisschen Fett absaugen an der Reithose, an der Oberschenkelinnenseite oder mal Kniepartie. Sowas sieht man, aber das ist natürlich alles noch so auf dem Low-Level.
Ja, was siehst du denn so auf Männerseite?
Männerseite zwischen 20 und 30 Jahren, das kann man, glaube ich, ganz gut umreißen. Und zwar bei jungen Männern, denke ich, der hauptsächlichste Eingriff, zumindest bei mir, sind Nasenkorrekturen als Wunsch. Die Nase wächst natürlich im jugendlichen Alter und irgendwo Anfang 20 ist sie dann auch richtig ausgewachsen. Meine Nase hat sich seitdem auch nicht mehr verändert, jedenfalls nicht zum Positiven. Insofern, das ist wahrscheinlich so der häufigste Wunsch. Kleinere Fettabsaugung und Körperkonturierungen, vielleicht da als kleine Besonderheit Thema dreidimensionales Bodyforming, also Fett absaugen, wo man die Muskelreliefe rausarbeitet und dann so eine Art Soft-Sixpack hinsaugt und den Taillenbereich so bearbeitet, dass eben die Love-Handles nicht mehr da sind. Gynäkomastie, also Männerbrust, ist in dem Alter eher selten. Kommt natürlich vor bei Patienten, die ein bisschen übergewichtig sind oder halt eben hormonelle Störungen haben, aber in Gänze wird das weniger gesehen. Oberlidplastiken, was man bei Männern auch irgendwann sieht, kann ich mich gar nicht erinnern, bei einem 20- bis 30-Jährigen jemals operiert zu haben. Ist typischerweise nicht Thema, auch Brauenchirurgie nicht. Botox kann möglich sein. Hyaluronsäure in dem Alter auch absolute Seltenheit, muss man schon sagen. Gibt spezielle Hyaluronsäure-Indikationen bei Männern, die sind aber eine Etage tiefer. Eine Ausnahme gibt es vielleicht im Gesichtsbereich, das ist die Jawline und die Kinnpartie. Wenn man dafür ein bisschen mehr Kontur sorgen möchte, dass man den Bereich aufspritzt. Und das funktioniert auch sehr gut. Kann man natürlich auch mit Eigenfett machen, aber ich bin durch diese Come-and-Go-Flexibilität mit Hyaluronsäure schon sehr dabei. Frauen zwischen 30 und 40, Eki.
Also mein Alter.
Genau, dein Alter.
Nein, ich muss ja ehrlich sein. Ich bin ja 42. Zwischen 30 und 40. Mhm. Wieder bei den nicht-invasiven Sachen ist Botox und Filler dann mehr Thema. Mhm. Ich finde, dass da ein kleiner Sprung ist zu den jüngeren Patientinnen, dass der Wunsch nach Natürlichkeit ein bisschen steigt. Ich finde immer so, unter 30 wollen viele größere Lippen, mehr Volumen, und so ab 30 ist es eher so dieses Erhalten des Volumens, dass so die kleinen Fältchen, die sich manchmal bilden können, wieder ja, so ein bisschen kaschiert werden. Und, ja.
Also du meinst, der Wunsch wird wieder etwas seriöser, wenn man das überhaupt so formulieren darf, wenn man dann im Erwachsenenalter angekommen ist und vielleicht Familie gegründet hat.
Genau. Dann operativ, Brustchirurgie ist irgendwie immer Thema. Also gerade wenn man jetzt mit 30 oder Mitte 30 oder Ende 30 dann vielleicht auch Kinder bekommen hat oder ein Kind bekommen hat, es irgendwie Gewichtsschwankungen gab, dann Bruststraffung, kann auch mit Vergrößerung und Straffung sein. Mhm. Brustverkleinerung ist auch immer Thema. Dann nach Schwangerschaften natürlich, wenn man eine Rektusdiastase hat oder so ein persistierenden Schwangerschaftsbauch, nenne ich mal, dann die Wiederherstellung der Muskelfaszien und Bauchdeckenstraffung, nach Gewichtsreduktion, sowas wie Oberschenkelstraffung, Oberarmstraffung, dann Intimchirurgie, also Schamlippenverkleinerung oder halt auch nicht invasiv. Wir haben ja auch tolle Behandlungen mit Lasermöglichkeiten, dass man da das Gewebe wieder ein bisschen strafft. Tatsächlich finde ich, da kommen auch so, auch da schon leider so Wiederherstellungsoperationen nach Brustkrebs. Oder halt sowas wie Trichterbrust-OPs sind da auch. Dann haben sich manche Frauen haben ja so eine Brustkorbfehlbildung, nenne ich es mal, die vielleicht in den jungen Jahren gar nicht so Thema war. Und nachdem man sich dann länger damit auseinandergesetzt hat, die dann irgendwie in Angriff genommen werden.
Da finde ich, da muss ich jetzt mal reingrätschen zum Thema Trichterbrust und Poland-Syndrom. Das Letztere kennen die meisten Menschen wahrscheinlich überhaupt nicht. Bei einer Trichterbrust weiß der eine oder andere noch, dass man so ein eingedrücktes Profil hat im Bereich des Brustbeins, also wie eine Art Kegel der Brustkorb nach innen geformt sein kann. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, natürlich von nur ein wenig und kaum zu erkennen bis sehr deutlich und nicht übersehbar. Und diese Form der Brustkorbasymmetrie kann eben besonders bei Frauen ausgeprägt dazu führen, dass eine Brust viel kleiner wirkt als die andere. Und eigentlich hat die Brust das gleiche Volumen, nur der Unterbau letzten Endes, also der Brustkorb, hat eine andere Tiefe und einen anderen Support für die Brust. Und da bin ich sehr überrascht, immer wieder, wie häufig mir die Patientinnen und auch die Patienten sagen, dass sie sich diese gesamte Problematik und auch die Diagnose, weswegen sie da sind, selbst erarbeitet und ergoogelt haben. Also aus mir unerfindlichen Gründen ist das wenig als Thema präsent, sowohl bei Kinderärzten als auch bei Allgemeinmedizinern als auch bei Gynäkologen. Gibt natürlich die Ausnahmen, aber dass man den Patienten holistisch betrachtet, vielleicht ist das im Rahmen von unserer Minuten-Kassenmedizin auch einfach nicht so möglich, aber mal zwei Sätze darüber verliert, warum der Brustkorb vielleicht so aussieht, welche Möglichkeiten man da hat und dem Patienten da mal eine Hilfestelle gibt. Das sehe ich wenig, tatsächlich.
Ja, weil also wundert es mich. Das ist ja das erstaunt mich auch, weil die meisten tatsächlich zwischen 30 und 40 kommen und das Thema aber schon sehr lange mit sich rumschleppen, bis sie überhaupt sich trauen.
Genau, häufig eben seit der Pubertät, ne? Genau. Das ist so ganz normal.
Aber genauso jetzt, also eigentlich das Hauptthema auch bei Lipödem-Patientinnen. Also ich sehe selten, jetzt nach und nach wird es mehr, weil Social Media natürlich auch für Aufklärung sorgt. Die meisten sind trotzdem Anfang, Mitte 30. Manche kommen auch mit Ende 30 und stellen dann erst fest, okay, ach so, das ist ein Lipödem, was ich da habe. Also um das auch mal zu wiederholen für unsere Zuschauer, es ist ja so eine Fettverteilungsstörung, die meist die Oberschenkel oder die unteren Extremitäten, aber auch die Arme betreffen kann. Also wenn jemand trotz Sport, trotz Ernährung, also gesunde Ernährung, Fettansammlung hat, die auch besonders schmerzhaft sind, man zu blauen Flecken neigt, dann kann das immer so ein Anhalt für Lipödem sein. Und da ist die Aufklärung heutzutage besser, aber bei der tubulären Brust oder Poland-Syndrom oder Trichterbrust ist das noch nicht so Thema.
Lass uns mal eben beim Lipödem bleiben, ist nämlich ein ganz interessanter Punkt. Wir sind ja nicht die einzigen in Hamburg und Umgebung, die Lipödeme operieren, sondern das ist eben typisch plastisch-chirurgischer Eingriff. Und dementsprechend gehen Patienten auch nicht nur zu uns, sondern nochmal hier und dahin. Und ich habe gehäuft momentan Patientinnen, die vorberaten sind, sich vorstellen und sagen, Mensch, also ich war schon hier und da und habe mich mit meinem Lipödem vorgestellt und ich habe die Probleme in meinen Oberschenkeln und in der Knieregion. Und in der Beratung wurde dort gesagt, ja, sie müssen unbedingt dann auch noch den Po und die Arme und die Unterschenkel mit absaugen, obwohl ganz objektiv bei dieser Patientin dafür überhaupt keine Indikation besteht. Weder sind die Oberarme schmerzhaft, noch sind die Oberarme überdimensioniert ausgeprägt, sondern wie beim Baby-Botox wurde dort postuliert, dass man quasi prophylaktisch, also da auch noch eine Fettabsaugung durchführt. Wie siehst du das?
Oh Gott, das ist ja mein Lieblingsthema, weil ich glaube, meine Patienten kennen das schon, dass ich, wenn das Thema aufkommt, ich erstmal 20 Minuten eine Rede halte darüber, wie schlimm ich das finde. Weil unsere Aufgabe als Ärzte ist es ja, das einzuschätzen, welche Indikation, welche OP-Indikation jemand hat. Und wenn jemand kommt aufgrund eines Lipödems und nicht, weil ihn ästhetisch etwas stört, dann finde ich das tatsächlich ethisch, moralisch nicht korrekt, etwas zu behandeln, was gar nicht einen Leidensdruck hat. Also keine Schmerzen. Die Patientinnen haben vorher vielleicht gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte ja letztens eine Patientin, die fand ihren Po wunderschön und war da bei einer Beratung, wo sie den Oberschenkel vorgestellt hat. Und der Arzt wollte dann unbedingt noch am Po absaugen, weil er gesagt hat, ja, sonst kommt es an der Stelle wieder und sie werden es bereuen. Wir machen hier einen 5-Stufen-OP-Plan für sie. Das heißt, die Arme und Gesäß und alles muss mit abgesaugt werden, sonst werden sie nicht geheilt. Und da habe ich erstmal ganz tief eingeatmet, weil so ein Heilversprechen darf man sowieso nicht geben.
Absolut.
Also nicht nur als plastischer Chirurg nicht, sondern als Arzt nicht. Und finde ich ganz schrecklich. Wichtig ist es ja, den oder die Patientin anzugucken und einen sinnvollen Behandlungsplan zu erstellen und den Leidensdruck vor allem irgendwie sich anzugucken. Und wenn jemand keine Schmerzen hat und ästhetisch da total zufrieden ist, auf Zwang etwas zu empfehlen, macht irgendwie keinen kompetenten Eindruck, finde ich.
Das stimmt. Zumal ja auch die Idee dahinter, dass man sagt, wenn wir das ganze kranke Fettgewebe nicht entfernen, kommt es an einer anderen Stelle wieder. Also an der Stelle, Fettzellen haben keine Beine, die können nicht durch den Körper krabbeln, sondern wir kommen mit einer gewissen Anzahl von Fettzellen auf die Welt. Bis durch die Pubertät und Anfang der 20er Jahre ist diese Fettzellzahl noch variabel. Und wenn man dann, sagen wir mal, ungefähr das 25. Lebensjahr erreicht hat, dann hat man eine feste Fettzellanzahl X. Und egal, ob man trainiert ist wie Arnold Schwarzenegger bei Mr. Olympia und gar kein sichtbares Fett hat oder 500 Kilo wiegt und doch ein bisschen sichtbares Fett hat, die Fettzellanzahl verändert sich nicht. Und genauso kann eine Fettzelle nicht vom Hintern in die Arme krabbeln und umgekehrt. Also die sind entweder da oder sie sind nicht da. Und die Fettzellen, die sich eben vermehren im Rahmen eines Lipödems, die tragen natürlich auch kein Fähnchen an ihrer Zelle, wo man sagt, saug mich bitte ab und lass meinen Nachbarn stehen. Also das ist ein sehr, wie sage ich es nett, ein Konzept, was, glaube ich, in der Biologie so nicht funktioniert, wie es da transportiert wird manchmal. Ja.
Macht sich aber gut als Werbung, glaube ich, so plakativ, dass man...
Ja, es ist ein 5-Stufen-Plan, der sicherlich für den einen oder anderen Beteiligten an dem Konzept einen Vorteil hat, aber vielleicht nicht zwangsläufig für den Patienten. Mhm. Lipödem bei Männern bin ich gerade am Nachdenken.
Da habe ich letztens was gelesen tatsächlich, weil ich selber recherchiert habe. Ich habe ja noch gelernt, damals, weil das Lipödem kennen wir plastischen Chirurgen ja noch von ganz früher, das gab es ja schon immer, aber so auch 2005 gab es ja ein Lipödem, es hat nur keiner drüber geredet und uns plastischen Chirurgen hat man irgendwie so vorgeworfen, wir denken uns das aus, damit wir die Leute absaugen können und ich habe tatsächlich für die Facharztprüfung noch gelernt, dass es nur bei Frauen ist. Jetzt habe ich aber etwas gelesen, jetzt nagel mich nicht auf die Studie fest, aber dass bei Männern mit hormonellen Störungen, zum Beispiel bei Hodenkarzinom oder ähnlichem, auch Lipödem festgestellt wurde. Jetzt weiß ich die Zahl nicht aus dem Kopf, das waren scheinen nicht so viele Fälle zu sein. Also es kann auch sein, dass das einfach eine kleine Nummer gibt.
Wo es bei Männern auftritt, ne? In der täglichen Praxis ist mir das nie untergekommen. Ein Patient mit einer Lipödem-Problematik. Bei Männern ist das Fettverteilungsmuster einfach per se komplett anders, muss man sagen. Und die Region, wenn wir jetzt so beim Mann zwischen 30 und 40 sind, wo es dann mal auffällt, ist natürlich ein kleines bisschen der Bauch, ist ein bisschen die hintere Flanke. Diese Love Handles oder das, was man auch als den Ring bezeichnet. Es kann mal sein, die Brustbereiche, Gynäkomastie, wobei man da eben sehr differenzieren muss und wirklich gucken muss, einmal per Ultraschall, per Hormonanalyse, hat man da laborchemische Veränderungen, dass es sich vielleicht doch um eine echte Gynäkomastie handelt, die also hormonell bedenkt ist, wo man sich drum kümmern muss. Oder ist es so eine falsche Pseudogynäkomastie, wo man halt eben nur das überschüssige Fettgewebe entfernt und dann auch einen guten Befund erzielen kann. Was hat man noch? Ja, Haare sind ein Thema.
Ja.
Mit Mitte 20 haben die meisten, auch jungen Männern, noch eine gute Haarpracht. Und genetisch bedingt, manchmal gibt es der Vater einem mit oder der Großvater, machen sich die Haare dann auf dem Haupt auf Wanderschaft. Und die Wanderschaft ist länger, die kommen dann manchmal nicht wieder. Und da hat man dann als Therapiemöglichkeit zum Beispiel PRP. PRP steht für Platelet-Rich Plasma. Also das sind im Prinzip Wachstumsfaktoren in unserem Blut, die wir rauszentrifugieren können, frei extrahieren können, und die werden dann halt eben an die Haarwurzel gespritzt. Unter der Vorstellung, und das funktioniert auch sehr gut, dass man halt eben der Haarwurzel alles an die Hand gibt, was sie braucht, um gesund zu werden, um stabil zu bleiben und sich da ihren Platz weiter in der Kopfhaut zu erhalten. Klar ist das ein Verfahren natürlich nicht aus jemandem, der gar keine Haare mehr hat, wie Kojak, wieder einen Bob Marley macht. Das funktioniert nicht. Aber Haare, die jüngst ausgefallen sind, können wiederkommen. Und die Haare, die man vor allem hat, die verfestigen sich. Das Haarbild kann wieder ein kleines bisschen dichter werden. Das ist also schon eine wirklich sehr gute Sache. Ich kann das auch noch kombinieren mit speziellen Peptidfillern, die für die Haarwurzel speziell ausgerichtet sind und eben die Haardurchblutung verbessern. Also das ist eine wirklich gute Geschichte. Oberlidplastiken hat man auch mal bei Männern in dem Alter. Das ist dann häufig eine anlagebedingte Geschichte. Der eine hat ein bisschen mehr Lid mitbekommen, der andere hat ein bisschen weniger Lid mitbekommen. Selten, aber doch mache ich manchmal Lippen bei den Männern. Das darf man natürlich nicht übertreiben, man will sie ja nicht feminisieren. Und Botox, würde ich sagen, als Klassiker geht auf jeden Fall immer. Ja, dann bei Männern natürlich noch Thema Gesichtskonturierung. Man möchte typischerweise etwas markanter aussehen. Das hatten wir auch schon in dem Jahrzehnt davor, dass man sich um die Kieferkontur kümmert, vielleicht eine Absaugung macht im Halsbereich, wenn sich ein kleines Doppelkinn eingeschlichen hat. Man kann die Jawline optisch verlängern, indem wir das Kinn aufspritzen. Also da gibt es alle Spielarten mit Hyaluronsäure unterschiedlichster Natur, wie wir dezent und möglichst unauffällig das Gesicht so formen können, dass man eben bestimmte Areale betont und andere aus der Betonung rausnimmt. So ein kleines bisschen wie beim Geigespielen. Manche Töne hebt man hervor und andere lässt man unter den Tisch fallen. Das funktioniert ganz gut. Dann ein Jahrzehnt, in dem du dich gut auskennst. Frau zwischen 40 und 50. Wie fühlt man sich als Frau zwischen 40 und 50?
Es ist eigentlich das beste Alter.
Sprich weiter.
Ja, es ist, ich habe ja, also mit, es soll ja einen Sprung geben mit 44, dass dann so einmal so ein Alterungsprozess als sehr großer Schritt erfolgt.
Dann hast du noch 2 Jahre Frist.
Ja, ein Jahr Frist. Bin ich, oh Gott, wie alt bin ich denn jetzt?
Ich denke 42.
Dachte ich auch, aber ich glaube, ich bin 43.
Na.
Doch, ich bin 43.
Ach du Himmel.
Gottes.
Also meine, ich muss aber
die Quersumme
sagen,
ist 7, das ist gut.
Wir haben hier in dem Podcast-Raum aktuell 38 Grad, schwitzen hier wie Bolle, und dann fällt das Denken auch manchmal ein bisschen schwer.
Aber die Quersumme ist 7 und dann ist das eine Glückszahl und 43 ist super.
Okay, 43 ist super.
Wobei die Antwort auf die Frage des Universums war, glaube ich, 42. Okay. Nein, also zwischen 40 und 50, finde ich, da kommen die Frauen, die viel klarer definieren können, was eigentlich ihr Wunsch ist.
Mhm.
Also viele Frauen natürlich wieder nach Schwangerschaften, aber auch, es gibt ja auch Frauen, die keine Kinder kriegen wollen oder können oder halt das gar nicht so ein Thema ist. Also sehr viel Straffungsoperationen, Brustvergrößerung, Bauchdecken, Fettabsaugung. Dann wird aber auch, also Oberlidstraffung auch sehr, sehr viel. Augenbrauen.
Augenbrauenanhebung ist eine Thematik, finde ich, die man ganz häufig übersieht, also die übersehen wird. Patient oder Patientin kommt und sagt, Mensch, ich brauche eine Oberlidplastik. Und dann denkt so, nee, eigentlich nicht, sondern die Augenbraue sitzt einfach viel zu tief und wird nicht mehr vom Knochenrand der Augenhöhle getragen. Denn so ist es ja so ein bisschen wie der Reiter, der auf dem Sattel sitzt. Wenn er vorne auf dem Pferd richtig drauf sitzt, dann ist es gut, dann wird er getragen. Und wenn er hinten am Popo sitzt, halb am Runterrutschen, dann wird er eben nicht mehr getragen. Und bei der Augenbraue ist es genauso. Die muss eben gut auf der Knochenkante reiten. Und dann funktioniert das auch. Insofern bei einer Oberlidplastik muss man erstmal auf die Augenbraue schauen, um zu gucken, wie es dann weitergeht.
Genau. Und dann fängt auch schon so ein bisschen, kann Facelift auch schon Thema sein. Also so Mitte 40, Ende 40. Es muss ja nicht immer radikal operiert werden. Also so kleinere Eingriffe kann man da schon mal planen. Je nachdem auch, wie die Lebensphasen vorher waren. Hat man viel geraucht? Hat man sich vor der Sonne geschützt? Ja. Hatte man viel Stress? Es machen ja auch immer Lebensumstände, zeigen sich ja auch häufig im Gesicht.
Scheiße, ich hatte viel Stress jetzt vor dem Facelift.
Man sieht es dir nicht an.
Ja,
die guten und motivierten Mitarbeiter machen, dass dein Gesicht erstrahlt.
Das ja, das stimmt. Das war. Das stimmt.
Richtige Gehaltserhöhung.
Ja, okay.
Und Charlotte auch. Ja. Charlotte ist unser Insta-Angel und Social-Media-Angel. Ihr hört sie auch ab und zu mal hier beim Podcast.
Genau, das ist die Stimme aus dem Off.
Genau, und wenn sie nicht wäre, dann würden wir hier nicht so locker flockig reden.
Bestimmt die Hälfte vergessen.
Ja.
Es ist ja so ein kleines bisschen wie bei Stefan Raab, ne? Wenn von hinten die Applauskarte hochgehalten wird und Charlotte zeigt, Mensch, du musst noch über die Haare reden. Ich denke so, was, die zeigt mir einen Vogel? Ach so, nee, es geht um PHP, genau. Haare, alles klar. Hat sie recht, ja. Man kann nicht an alles selber denken.
Mhm. Ja. Was kommt noch? Ach so, Intimchirurgie ist auch Thema, immer wieder. Und zwischen 40 und 50 tatsächlich. Zwischen 40 und 50 habe ich die meisten Patientinnen, glaube ich, wo Schamlippenverkleinerung oder auch Geburtsverletzungen, die halt, als es soweit war, nicht behandelt wurden, weil irgendwie keine Zeit gehabt oder Frauenärzte haben das vielleicht nicht mit angeboten oder ähnliches. Und minimalinvasiv und chirurgisch ist dann so 50-50, würde ich sagen, in dem Alter.
Ja.
Und bei den Männern?
Bei Männern zwischen 40 und 50 Oberlidplastik auf jeden Fall. Die lästigen kleinen Fettdepots, wenn der Hormonhaushalt sich umstellt. Mit 40 wird es einfach ein kleines bisschen schwieriger, ehrlicherweise Muskulatur aufzubauen, Gewicht abzunehmen. Alles, was man bis dahin nicht geschafft hat, braucht wirklich Arbeit.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Ich spreche aus Erfahrung. Ich arbeite dran, aber ich spreche auch aus Erfahrung. Und da können wir natürlich ein kleines bisschen zu beitragen. Wir können keine Muskeln hinzaubern, aber wir können auf jeden Fall die Körperhülle und das Fettdepot ein kleines bisschen verändern. Was nicht geht, sind diese kleinen Kugelbäuche, die so richtig hart sind, wo eben das Fettgewebe im Bauchinneren vorhanden ist. Da kommen wir nicht rein, das geht nur über Ernährung. Aber alles, was außen drauf sitzt, funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Was hat man noch? Intimchirurgie gibt es natürlich auch beim Mann. Das ist jetzt gar nicht mal so sehr altersabhängig. Aber was wir da finden, sind Hodenimplantate. Und davon machen wir wirklich eine Menge. Warum Hodenimplantate? Nicht, um die Hoden zu vergrößern, weil man salopp gesagt dickere Klüten haben will, sondern einfach, wenn man einen Hoden verloren hat. Da gibt es verschiedenste Ursachen für. Es kann anlagebedingt sein, dass im Rahmen der Erwachsenwerdung der Hoden, der ehemals im Bauchraum liegt, nicht durch den Leistenkanal bis in den Hoden hinein wandert. Das ist dann immer ein kontrollbedürftiger Befund, denn der Hoden darf nicht zu warm gelagert werden. Dann gibt es etwas, was sich Hodenstieldrehung nennt. Also wenn der Hoden sich einmal um seine eigene Achse dreht, dann klemmt er die Gefäße ab. Absolute Notfallindikation ist tatsächlich etwas, was jedermann merken würde, weil es so irre wehtut, dass man sofort in die Klinik geht. Und natürlich auch eine unschöne Sache, Hodenkarzinom, also wenn man Hodenkrebs hat. Ne? Und für diese Fälle ist so ein Hodenimplantat einfach nur ein totaler Segen. Denn auch wenn man sich das wohl nicht vorstellen kann, wenn man denkt, Mensch, das ist ja immer bedeckt. Aber wenn man nur einen Hoden hat im Hodensack, dann hängt der halt unten in der Mitte. Und wenn man zwei hat, dann hängt das Pärchen so ein bisschen ja, höhenversetzt, so wie das unauffällig sein soll. Und es ist ein wirklich kleiner Eingriff. Man hat eine klitzekleine Narbe, 3 Zentimeter ungefähr, eben gerade so groß, dass man das Hodenimplantat gut platzieren kann. Die sind vom Feeling her und von der Elastizität einem Original sehr, sehr ähnlich, muss man sagen. Ja, also why not? Das ist ein wirklich dankbarer Eingriff für die Patienten und alle Patienten, an die ich mich erinnere, die aus unserer Praxis kamen, waren sehr dankbar für diese Maßnahmen. Hm. Ja, was man auch noch findet in dem Lebensalter, sind dann Patientinnen, die mal eine etwas kräftigere Phase gehabt haben in ihrem Leben, danach viel Gewicht abgenommen haben und mit Mitte 40 ist es dann leider in den meisten Fällen sehr viel unwahrscheinlicher, dass der Hautmantel sich gut zurückzieht. Das heißt, die haben dann einfach einen Hautüberschuss am Bauch. Dann ist es genau wie bei Frauen auch. Die Elastizität fehlt und das sind dann eben Patienten, die für eine Bauchdeckenstraffung in Frage kommen. Das heißt, ein Schnitt, der möglichst tief gesetzt wird, der ist von der Schnittführung her ein kleines bisschen anders aufgrund der Unterwäschesituation, als man das bei einer Frau führen würde. Man hat typischerweise weiterhin eine kleine Narbe um den Bauchnabel drumherum, um eben wirklich den gesamten Bauch von der Unterbauchfalte bis hin zum Rippenbogen und zum Brustansatz einmal anzuheben und möglichst schön glatt zu ziehen. Mhm. Ja, das findet man schon häufiger.
Mhm. Mir ist gerade noch was eingefallen, was so gar nicht, also das ist so, können wir beide, glaube ich, dazu was sagen, aber ich habe ja auch viele PatientInnen, die transgender sind oder non-binär. Mhm. Und da dauert das manchmal auch, also das ist tatsächlich häufiger ab 40. Ich glaube, jetzt redet man halt offener darüber, aber als diese Patienten 20 waren oder Anfang 20, da hat das war das noch nicht so, ich nenne es mal gesellschaftsfähig. Und dann kommen die Patientinnen, die schon seit Jahren das sich vielleicht überlegen oder sich gefunden haben und sich informiert haben, zur Beratung. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie subkutane Mastektomien oder ja, je nachdem, es geht ja in beide Richtungen, dass man da halt auch helfen
absolut,
kann.
Absolut. Tatsächlich ist da natürlich ein Umdenken in der gesamten Gesellschaft vorhanden. Das merkt man immer mehr. Diversity ist Plan, überall. Nicht nur bei Germany's Next Topmodel, sondern auch bei uns. Tatsächlich bin ich aber auch der Meinung, dass es, man muss eben das wirklich mit Bedacht machen. Und ich bin kein Freund, sofort solche Patienten über den OP-Tisch zu ziehen, sondern wirklich ausführliche Gespräche zu führen und intensiv abzuklopfen, ob diese Entscheidung auch reichlich überlegt wurde. Also man hat immer mal, das kennt jeder, es gibt Lebenssituationen, die fallen am leichten, Lebenssituationen, die fallen dann eben etwas schwerer. Und dann hat man, ich will nicht sagen, eine düstere Phase, aber da ist das Leben, das Glas eben halb leer und nicht halb voll. Und in so einer Situation trifft man vielleicht nicht immer super überlegte Entscheidungen. Und gerade in diesem Bereich der Transgender-Chirurgie, glaube ich, sind wir als Ärzte verpflichtet, das maximal Mögliche daran zu setzen, abzuklären, ob alle Entscheidungen wirklich reichlich überlegt sind und der Patientin oder der Patientin zu 100% dahinter steht. Mhm. Weil das sind dann Schritte, die sind eben sehr schwer rückgängig machbar, manche von denen sind gar nicht rückgängig machbar. Mhm. Und die scheue ich deswegen auch. Also wir machen bei uns in der Praxis ja keine Umoperationen im Genitalbereich, Mann zu Frau, Frau zu Mann. Ich glaube, das ist etwas, was so speziell ist, dass es nur in große Zentren gehört, wo das eben in einer Häufigkeit auch durchgeführt wird und eine so inkludierte Patientenbetreuung auch psychologischer Natur stattfindet, dass die bestmögliche Voraussetzungen haben eben für ein gutes Ergebnis. Und für den Brustbereich machen wir da schon. Da wäre es ja auch im Prinzip immer wieder reversibel, muss man sagen. Ne? Mhm. Also wenn man eine Brust stark verkleinert hat von Frau in ein männerähnliches Bild, hätte man mit Implantaten wieder eine Möglichkeit, auch eine Brust aufzubauen und umgekehrt letzten Endes ganz genauso. Ja, aber ist auf jeden Fall eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, speziell für diese Patientengruppe.
Das stimmt, das stimmt. Ja, was kommt denn noch so?
50. Himmel, das ist noch weit hin bei mir. Ich habe noch 1,5 Jahre.
50. Dann sollten wir dich schon mal theoretisch darauf vorbereiten.
Ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Aber was trifft einen mit 50? Ich glaube, wenn man in den Spiegel guckt, dann sieht man, okay, die Unterkieferkontur verlässt so ein kleines bisschen die optimale Form und vielleicht die Mundwinkel auch. Also intensivierter Einsatz von Botox und Hyaluronsäure, definitiv. Botox in den Sommermonaten finde ich total gut. Oberlidplastiken, Unterlidplastiken ist dann auch, wenn die Spannkraft ein bisschen nachgelassen hat, der ein oder andere Tränensack. Natürlich nicht bei mir, aber
natürlich
sonst,
nicht.
Nein. Macht sich sichtbar und da gibt es dann elegante kleine Methoden, das zu korrigieren, operativ natürlich. Das ist so eine Geschichte und man hat auch den ersten Patienten, der dann für ein Facelift in Frage kommt. Mhm. Das ist natürlich eine Frage von der Genetik, vom Lifestyle, wie du gesagt hast. Wie viel hat man früher geraucht? War man eher ein Nachtschwärmer oder ist man jemand, der täglich seine 9 Stunden schläft, Yoga macht und Vitell trinkt?
So wie ich.
Genau, richtig. Und eben Genetik. Ne? Man sieht das am ehesten immer am Hals. Und der Hals ist, wenn man einen Facelift betrachtet, geht es um das Gesicht als solches. Im zweiten ist es meistens der Hals, der nervt, wenn der anfängt, schlapprig zu werden. Mhm. Und man den gerne wieder ein bisschen gespannter hätte wie Brad Pitt in seinen besten Zeiten. Nicht wie Brad Pitt aktuell, aber wie es mal früher gewesen ist. Ja, das sind so typische Veränderungen, würde ich sagen, bei Männern in dem Bereich. Gynäkomastie, nicht zwangsläufig mehr. Die kommen meistens früher, die sind ausbehandelt oder sie haben sie nicht. Fettabsaugung könnte noch ein kleines bisschen sein. Mhm. Aber da sehe ich das eher Anfang 50. Ästhetische kleine Verbesserungen im Gesicht, damit man ein bisschen frischer aussieht. Ja, Ekim, und wie ist das bei der Frau ab 50? Noch weit hin bei dir, aber
sehr lange.
Erzähl mal.
Ab 50, so bis 60, gibt es wieder bei den nicht operativen Behandlung viel, was man im Gesichtsbereich machen kann. Botox und Filler sind Thema, aber ich habe auch sehr viele Patientinnen, wo wir mit Lasertherapie, also um die Hautstruktur nochmal so ein bisschen, sage ich mal, zu verjüngen, klingt irgendwie immer so wie so ein Werbespruch, aber so ein bisschen die Feuchtigkeit wieder reinzubringen, dass man so ein bisschen Straffungseffekt hat, auch durch nicht chirurgische Maßnahmen. PRP ist Thema. Regelmäßige, also die Patientinnen ab 50 kommen meist 2-3 Mal im Jahr, muss ich sagen. Ja. Und brauchen dann auch nicht immer so viel, aber dass man halt so dranbleibt, damit sich das gut erhält, was man sich bis dahin quasi gut erarbeitet hat. Und wenn man jetzt, natürlich ist Facelift auch Thema, wenn man jetzt mal bei den nicht-chirurgischen Methoden bleibt, kann man mit Fadenlifting auch einiges, also im Gesichts- und im Halsbereich. Und natürlich sind nicht nur die Männer von Hals- und Gesichtshaut Erschlaffung betroffen, sondern auch Frauen. Augenbrauen, Facelift, Hals und Dekolleté. Viele Frauen vergessen, wenn sie sich mit Sonnenschutz eincremen, den Hals- und den Dekolleté-Bereich mit zu behandeln. Also da muss man manchmal so ein bisschen aufholen. Da ist manchmal so ein Sprung vom Gesicht zum Hals oder zum Dekolleté. Bei den operativen Sachen ist Brust wieder Thema. Bruststraffung. Implantate oder Implantatwechsel dann. Also wenn jetzt in der Vorgeschichte irgendwie schon mal eine Brust-OP war. Es kann auch mal sein, dass jemand eine Brustverkleinerung hatte vor 20, 30 Jahren und die Brust hormonell wieder zugenommen hat oder durch Gewichtsschwankungen. Andere Straffungsoperationen, Oberarme. Straffungsoperationen wie Oberarme und Oberschenkel sind tatsächlich ab 50, glaube ich, häufiger. Als
das stimmt, geht da los.
Da geht das so tatsächlich los. Fettabsaugung, Bauchdeckenstraffung, Intimchirurgie, da kommt nochmal so ein bisschen, also bei uns Frauen sind die Hormone ja so ein bisschen gemein, die ändern sich ja so und schon vor der Menopause, aber in der Menopause und nach der Menopause ist das so, dass der Intimbereich auch sich verändert und da kann man intimchirurgisch handeln und nicht invasiv kann man halt mit Laserbehandlung auch nochmal die Schleimhaut mit mehr Feuchtigkeit versorgen und so ein bisschen wiederherstellend in dem Bereich.
Das stimmt. Ist tatsächlich etwas, was total unterbeleuchtet ist, so muss man es vielleicht sagen. Ne? Also viele wissen, dass man die inneren Schamlippen verkleinern kann, aber nur ein Bruchteil aller Patientinnen weiß, dass man auch die äußeren, also die großen Schamlippen vergrößern kann. Mhm. Und das macht auch maximal viel Sinn, weil die Fettdepots in den äußeren Labien, je älter man wird, langsam an Volumen verlieren. Und das ist ja so ein bisschen wie bei einer Waage. Je größer die äußeren Labien sind, wenn man jung ist, also je mehr Volumen und Vitalität da drin steckt, desto kleiner im Verhältnis sind die inneren und umgekehrt. Ne? Mhm. Wenn der Zaun zum Nachbarn kleiner ist, dann sieht das Haus größer aus. Und insofern, das muss sich so ein bisschen die Waage halten. Also wenn eine Frau einfach sehr groß wirkende innere Labien hat, aber eben auch schon im Prinzip komplett ihr Volumen in den äußeren verloren hat, dann kann man nicht sagen, wir machen einfach eine Verkleinerung der inneren Labien, dann müsste man die ja komplett abschneiden. Mhm. Und das ist nicht der richtige Weg, sondern der richtige Weg ist immer ein balanciertes Ergebnis. Das heißt, ein Kürzen der inneren Labien kann indiziert sein, aber im selben Zuge sollte man dann eben auch zum Beispiel mit Mikrofett oder speziellen Intimfillern das Volumen der äußeren Labien wieder verjugendlichen, mhm, dass man da wieder eine gute Balance hat eben in der Ästhetik. Ja, finde ich total.
Ja. Ja, und stimmt. Ich habe tatsächlich also sehr viele Patientinnen zwischen 50 und 60 und die meisten, fast jede zweite sagt dann bei dem Beratungsgespräch sowas wie, ich weiß, ich bin eigentlich schon zu alt, und dann sage ich immer, warum denn? Also das ist, es gibt kein zu alt, also es gibt immer, wie man sich fühlt, und wenn etwas stört und man das medizinisch verantworten kann und keine Vorerkrankungen da sind, die jetzt, sage ich mal, als Risiko gelten für einen Eingriff, kann man das auch gut machen.
Das stimmt. Kommen wir abschließend, 60 Männer. Plus.
Ja.
Ja, 60 plus. Was gibt es da für Veränderungen? Womit kommen die Patienten 60 plus? Bei Männern, es ist das Gesicht. Es ist, wie es ist. Einfach. Das sind dann die Facelift-Patienten und Ober-Unterlid-Patienten. Da kommen wenige, weil sie noch ihre Nase korrigiert haben wollen. Die verändert sich ja nicht mehr. Die fängt auch nicht so sehr an zu hängen. Entweder hat es einen vorher schon genervt und das Problem ist korrigiert, oder man lebt damit. Mhm. Aber irgendwann hängt einem das Fleisch etwas locker vom Knochen und das kann man auch schlecht verstecken im Gesicht. Deswegen, das würde ich tatsächlich sagen, in meinem Patientenklientel ist so das absolute Hautthema, Fettabsaugung nur noch rudimentär. Mhm. Ja. Mhm. Und bei den Frauen?
Bei den Frauen nicht invasiv, auch wieder Botox-Filler und diese, ja, ich sag mal, diese Behandlung wie mit Laser, PRP und sehr viel Brust. Also ich sehe ja auch viele Patientinnen, die sich dann ihrer zweiten oder dritten OP dann im Laufe ihres Lebens unterziehen, mhm, die vielleicht auswärts operiert wurden oder halt eine Implantatreihe haben, die jetzt aktuell nicht mehr die modernste ist und wo Implantatwechselthema ist, eine eventuelle Nachstraffung dann noch mit Thema ist. Die ganz großen OPs werden eher nicht so gewünscht, braucht man ja auch nicht immer. Und da sind die Frauen eher so, die lassen sich eher so ganzheitlicher beraten, was sie halt noch machen können, um das zu erhalten, was sie aktuell noch haben und was so, ja, sage ich mal, so kleinere Kniffe, die man anwenden kann, um etwas frischer auszusehen.
Ja. Die liebe Charlotte legt ihre Hände ins Gesicht und zieht sich dasselbige glatt. Ich meine, wir sollten noch mal über das Facelift reden, aber vielleicht machen wir da gleich sowieso noch eine eigene Podcast-Folge zu. Mit Schwerpunktthema Facelift mit Q&A, und ich spare mir das auf und würde in Anbetracht der mittlerweile 40 Grad, die wir hier drin haben und der 45 Minuten, die wir schon am Schnacken sind, alle Hörer jetzt ins verdiente Wochenende entlassen. Mich ganz herzlich bei dir bedanken. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht. Man hat gesehen, jedes Alter hat so gefühlt seine Schwerpunkte. Vieles wiederholt sich natürlich auch, aber halt eben in einer kleinen anderen Intensität. Mhm. Und Techniken einer Brustverkleinerung, wie man sie machen kann bei jemandem, der Anfang, Mitte 30 ist, sind halt eben Dinge, die aufgrund von Hautbeschaffenheit und Elastizität häufig nicht mehr so umzusetzen sind, wenn jemand Mitte 60 ist. Mhm. Das heißt, auch wenn beides eine Brustverkleinerung ist, gibt es unterschiedliche Techniken für die Tiefe, unterschiedliche Schnittverfahren an der Hautoberfläche, die eben in Abhängigkeit gewählt werden müssen von Volumenmenge, die entfernt wird, von der Genetik, von der Elastizität der Haut, von dem prozentualen Verhältnis zwischen Fettgewebe und Drüsenanteil in der Tiefe. Also es ist eben ein sehr, sehr individualisierter Prozess, den wir hier tagtäglich zu bewältigen haben. Insofern, liebe Ekim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich entlasse dich jetzt auch in den wohlverdienten Feierabend. Hoffe, allen Hörern hat es gefallen. Schreibt uns mal einen Kommentar, was ihr vielleicht hören möchtet an Thema. Das würde uns total interessieren. Gebt uns einen Daumen hoch, drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Habe ich noch was vergessen? Ja, auf unser Spendenkonto? Nein, Spaß beiseite, das nicht. Uns würde es genügen, wenn ihr einfach nächste Woche wieder einschaltet. Und ciao.
Ciao, ciao.